aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
Weil wir werden ja die Welt nicht mit Leuchtturmen retten, die einfach nur teuer waren. Wir werden die Welt nur retten, wenn es auch wirtschaftlich Sinn macht. Und das muss ich schon sagen, da würde ich mich ja freuen. Man würde viel mehr auch wirklich mal Fakten und Zahlen sehen, was diese Wirtschaftlichkeit angeht. Weil ich kann sagen, die mit uns zertifizieren, und es sind viele auch große Unternehmen, die das hoffentlich auch aus intrinsischer Motivation machen, aber die natürlich auch irgendwie Geld verdienen müssen und ihren Aktionären und so da auch Rechenschaft ablegen. Und die machen das alle, weil es sich für sie wirtschaftlich auch rechnet, weil sie sagen, wir hatten noch nie so eine Qualitätssicherung, wir hatten noch nie so wenig Nachträge danach, wir hatten noch nie so eine Sicherheit in dem, was wir da bekommen. Wir haben das Risiko der Zukunft im Griff, weil das muss man ja auch sagen. Wie wollen wir denn den Klimawandel und das, was auf uns zukommt, anders als mit solchen neuartigen vielleicht Planungsinstrumenten, die ein Zertifizierungssystem in den Griff kriegen? Unsere Regulatorik basiert ja nur auf gemachten Erfahrungen. Die basiert ja auf einer Vergangenheit, die nicht die Projektion in die Zukunft ist, die so nicht mehr stattfinden wird.
In der heutigen Folge freuen wir uns besonders, Frau Dr. Christine Lemaitre begrüßen zu dürfen. Sie ist geschäftsführender Vorstand der DGNB und eine der führenden Persönlichkeiten im Bereich nachhaltiges Bauen. Viele werden sie kennen als führende Stimme im Bereich des nachhaltigen Bauens. Denn sie vereint in ihrer Person eine einzigartige Kombination aus wissenschaftlicher Expertise, praktischer Erfahrung und strategischem Weitblick. Mit genau dieser Kombination hat sie aus dem DGNB seit 2009 bis heute das größte Netzwerk Europas für nachhaltiges Bauen entwickelt. Wie das gehen kann, was dahinter steckt und welche Themen sie beschäftigen, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Christine Lemaitre. Ja, sehr schön, Frau Dr. Lemaitre. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Jetzt springen wir gleich rein in das Thema. Sie sind ja seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, wahrscheinlich viel länger als viele von uns, die hier zuhören oder dabei sind. Wie ist der Weg in dieses Thema hineingekommen, das für manche neu ist, für manche vielleicht auch in der Bedeutung noch gar nicht so ganz klar ist? Wie hat sich Ihr Lebensweg dahin entwickelt? War das absehbar schon in der Schule oder in der Jugend oder im Studium, dass es genau diese Richtung sein muss?
Naja, ich glaube, absehbar nicht. Vielleicht eine gewisse Affinität hatte ich schon immer zu dem Thema. Ich habe in der Schulzeit für Greenpeace Unterschriften gegen Walfang gesammelt, wie wahrscheinlich viele andere auch. Habe aber eigentlich mich dann auch für das Thema Bauingenieurwesen-Studium entschieden, weil mich einfach auch die technischen Themen und Zusammenhänge interessiert haben. Und da hatte ich aber dann das große Glück, dass ich in Stuttgart studiert habe bei Jörg Schleich. Den kennt vielleicht der ein oder andere, der seinen Studenten eigentlich immer auch mitvermittelt hat, was für eine Verantwortung man auch als Bauingenieur hat. Egal, ob man Brücken, Türme, Stadiondächer, was auch immer plant und baut. Und da hat mich eigentlich am meisten berührt die Hooghly Bridge, eine Hängeschrägseilbrücke in Indien, wo er durchgesetzt hat, dass die genietet wird, anstatt sie zu schweißen, damit man eben den Menschen vor Ort eine Arbeit geben konnte, weil einfach Nieten eine sehr niedrigschwellige Technologie ist. Und das hat mich im Studium schon sehr beeindruckt. Und vielleicht das andere, was mich auch sehr geprägt hat, ich bin nach dem Studium 2 Jahre in die USA gegangen, habe da ganz klassisch als Tragwerksplanerin gearbeitet. Das Gebäude in Atlanta, wer Atlanta kennt, im Sommer sehr heiß und feucht, LEED, Silber zertifiziert. Ich würde sagen, eines der schlechtesten Häuser, das ich je erlebt habe. Runtergekühlt, unangenehm. Also es war wirklich genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich sich vorstellt unter einem nachhaltigen Haus. Und das hat mich schon sehr geprägt und tut mich nach wie vor mit Überraschung doch dann immer wieder überraschen, wenn ich dann höre, dass man hier in Europa auch Lead zertifiziert, weil einfach das System aus einem ganz anderen Kontext kommt. Und dann bin ich über den Leichtbau, über die Promotion natürlich weiter zu dem Thema Ressourceneffizienz, war nach dem Studium bei Bilfinger Berger, war ja meine große deutsche Baufirma. Habe da vor allem auch die großen Unterschiede gesehen zwischen dem, was man theoretisch möchte und eben der Realität auf den Baustellen. Und das alles zusammen hat mich dann eben dazu geführt, als die DGNB gegründet wurde, dass ich gesagt habe, super, endlich mal was, was es nicht neu erfindet, aber etwas, was dafür sorgt, dass wir damit systematisch umgehen, dass wir aufhören, das Rad immer wieder neu zu erfinden und dass wir endlich mal anfangen, alle vom Gleichen zu reden. Und genau, bin dann zur DGNB gegangen, so in
Also,
Kürze.
man kann ja sagen, wenn man es jetzt rückblickend sieht, führen die Fäden dann zusammen an der Stelle. Da sind so mehrere Stränge und auch sehr viele persönliche Erlebnisse. Ich finde das ganz interessant, was Sie von der Brücke eben erzählt haben, dieses Denken, wir machen es so, wie es vielleicht auch aus anderen Gründen lokal sinnvoll ist und nicht nur das, was technisch möglich ist und sozusagen immer State of the Art ist, sondern wir berücksichtigen eben auch beim Bauen viele andere Gesichtspunkte, eben auch soziale Gesichtspunkte, wie Sie es gerade geschildert haben. Und das dann irgendwo zusammenzunehmen am Ende und zu sagen, ich professionalisiere jetzt praktisch diesen Weg und dieses Denken und führe die Dinge zusammen, erklärt sich im Nachhinein völlig logisch, dass Sie jetzt da sind, wo Sie sind. Ja.
Ja, aber es war, muss ich sagen, glaube ich, nicht immer so logisch währenddessen
Ja.
nachvollziehbar. Ich bin auch viel belächelt worden, gerade der Schritt zur DGNB zu gehen. Damals war so aus meinen Kollegen, mit denen ich promoviert oder auch studiert habe, war das natürlich damals, gerade so im Bereich Tragwerksplanung, war das Thema ja überhaupt nicht relevant. Also da bin ich schon auch sehr belächelt worden, mit sehr viel Unverständnis auch konfrontiert worden, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ich muss sagen, ich bin für mich die Schritte immer gegangen, weil es sich in dem Moment richtig angefühlt hat und auch aus einem Stück Neugierde. Ist vielleicht dann auch ein Luxusthema, dass man irgendwie sagt, man geht diese Wege. Aber ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich würde keine Station missen wollen. Alles hat mich sehr geprägt und das kann ich eigentlich auch nur jedem wiedergeben. Ich glaube wirklich mit offenen Augen, sich auch mal in ganz ungewöhnliche oder vielleicht jetzt nicht immer so karriereorientierte Stationen zu begeben, bringt nachher eigentlich gerade diesen riesen Mehrwert, auch diesen Perspektivwechsel zu haben.
Finde es auch spannend an der Stelle. Sie haben selbst gesagt, der Blick auf diesen Schritt, ich gehe zur DGNB, man hat das vielleicht gar nicht so richtig verstanden. Das führt ja auch zu der Frage, die Rolle der DGNB damals und heute, wie hat sich das verändert? Das hat sich ja sehr weiterentwickelt, auch natürlich in Verbindung mit Ihrer Person. Aber wenn man sagt, wie war das damals, als Sie da sozusagen eingestiegen sind und heute, wie würden Sie das beschreiben?
Also ich würde sagen, manche Sachen sind leider nach wie vor die gleichen Diskussionen und der gleiche Kampf. Also es gibt nach wie vor vehemente Gegner. Ich würde mal sagen, der Transparenz und auch einfach dieses Ansatzes, Nachhaltigkeit planbar, berechenbar zu machen und nachher eben auch über eine Zertifizierung auch wirklich zu sagen, was ist denn da rausgekommen. Ich würde sagen, die Menge der Menschen, die das jetzt verstanden haben und die da mitmachen, die hat sich natürlich deutlich erweitert. Als ich angefangen habe bei der DGNB, so viel zum Thema Belächel, wir waren zu sechst in drei Büroräumen in einem Vorort von Stuttgart. Wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Wie denn auch? Also muss man ja sagen, wir sind ja alle heute noch Autodidakten im Thema der Nachhaltigkeit. Die Mitglieder haben sich darüber lustig gemacht. DGNB steht für dir gibt niemand Bescheid, weil wir gar nicht in der Lage waren, alles irgendwie zu beantworten. Und mittlerweile haben wir 120 Mitarbeiter immer noch am Standort Stuttgart. Wir haben über 2700 Mitgliedsunternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette des Bauens. Wir sind mittlerweile der zweitgrößte Green Building Council weltweit. Nur noch der amerikanische ist größer als wir mit dem LEED-System, was ich vorher angesprochen habe. Also von dem her würde ich sagen, die Community ist deutlich gewachsen, auch das Verständnis. Aber nach wie vor gibt es für viele, die das noch nicht verstanden haben, dass Nachhaltigkeit eigentlich etwas Integratives sein muss, die das nach wie vor additiv anschauen, Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, gibt es nach wie vor diesen Widerstand, weil eigentlich will man sich nicht verändern. Eigentlich würde man gerne so weitermachen wie bisher. Und da ist natürlich so eine Zertifizierung und all die Dinge, die wir tun, ja, werden eher als Belastung empfunden, Nerven dann auch und man versucht es irgendwie immer noch wegzuargumentieren. Also die Fraktion gibt es leider immer noch. Ich glaube, die wird mich auch den Rest meines Berufslebens begleiten.
Sie muss immer kleiner werden. Das muss das Ziel sein. Mir fällt ein Zitat ein von, das ist vielleicht ein bisschen lustig, aber von Pippi Langstrumpf, da gibt es ein Zitat, die hat gesagt, ich habe das so noch nie gemacht, deshalb bin ich mir völlig sicher, dass ich es schaffen werde. Und das kam mir gerade in den Kopf, als Sie sagten, wie Sie angefangen haben dort. Manchmal ist das so. Ich glaube, wir brauchen diesen Mut, auch Dinge anzufangen, von denen wir dann noch nicht so genau wissen, wie es dann gehen wird. Das entwickelt sich dann eben auf dem Weg. Und ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung auch an das Thema Zertifizierung und Nachhaltigkeit insgesamt herangeht, dann erschließt sich auch die Sinnhaftigkeit vieler Dinge, die vielleicht am Anfang im ersten Schritt noch nicht so richtig da sind. Und das wird ein Weg sein, glaube ich, den wir alle gemeinsam gehen, auch die zu überzeugen, die nicht freiwillig gleich vorangehen. Wenn man darauf schaut, was sind denn im Moment die großen Trends und Stränge sozusagen thematisch, die Sie sehen in dem Thema. Was sind die Herausforderungen, die Sie primär im Moment jetzt da adressieren? Eine haben Sie eben schon genannt, die zu überzeugen oder zu gewinnen, die ja veränderungsavers sind. Aber was ist mit den anderen, die sagen, ja, ich will oder ich bin da vielleicht ja passiv offen, ja, ich bin nicht unbedingt dagegen. Was sind die Themen, mit denen Sie die jetzt einfangen im Moment?
Ja, also ich glaube, es ist gerade sehr vielfältig. Also es gibt natürlich nach wie vor die das eigentlich gar nicht gut finden. Die versuchen jetzt aber da auch irgendwie mitzumischen und über Einfachheit von Ansätzen und Systemen irgendwie was hinzukriegen, was halt, wo man sagt, ja, man macht das ja jetzt auch, aber eigentlich tut es gar nicht richtig weh. Ich glaube, was uns gerade sehr stark beschäftigt, ist vielleicht so eine gewisse Aufgeregtheit, die jetzt so in der Breite angekommen ist. Zwar jahrelang ein absolutes Expertenthema, das sagen uns auch immer unsere Auditoren, die sagen, man ist ganz lange irgendwie belacht worden und heute können sich gar nicht mehr retten vor Anfragen. Und aus dieser Aufgeregtheit hat man natürlich immer diesen Effekt, wenn es für einen neu ist, dann denkt man, man muss auch für die Welt neu sein. Und das sind dann so Themen, wo wir einfach gerade versuchen, viel Aufklärungsarbeit zu leisten, auch viel Emotionalität und Aufgeregtheit rauszunehmen. Also ein schönes Beispiel ist immer die Ökobilanz, das Thema CO2-Berechnung. Als ich damals bei der DGNB 2009 angefangen habe, bei einer meiner ersten Auslandsreisen nach Brüssel, da durfte ich das DGNB-System Vertretern der Kommission vorstellen. Die saßen alle da und haben quasi den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, guck mal, der deutsche Streber da, Ökobilanz von dem Haus, braucht kein Mensch, geht nicht, Daten haben wir auch nicht. Mittlerweile ist das Thema ja komplett angekommen, in der EPBD steht es drin, Dänemark, Frankreich haben schon zum Teil der Regulatorik gemacht. In Deutschland ist es auch nur eine Frage der Zeit. Es gibt Tools dafür, es gibt eine ISO-Norm, aber dennoch erlebt man eben diese Aufgeregtheit, weil es manche jetzt zum ersten Mal tun. Also ich glaube, da muss man irgendwie schauen, wie kommen wir da viel schneller auch in die Breite und Unaufgeregtheit. Das, was wir thematisch als die großen nächsten Schritte sehen, ist eigentlich das große Thema Suffizienz. Also dieses Bewusste, sich auch einfach weglassen von Dingen, die man nicht braucht, hat mit Verzicht nichts zu tun, sondern einfach mit gutem und richtigem Bauen. Das Thema Low-Tech. Das Thema Hitzeanpassung und Biodiversität, das sind eigentlich so gerade die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, weil Sie gerade gefragt haben, wie nehmen wir die Leute mit, das ist dann immer so ein bisschen ein Spagat, weil das, was uns dann so beschäftigt, auch in der Selbstkritik, ist dann schon manchmal etwas dann zu viel, wenn wir das nach außen auch kommunizieren. Und da haben wir eben gerade auch für uns diese Herausforderung, Wissen in die Breite zu bringen, zu skalieren, diese Aufgeregtheit ein bisschen rauszunehmen, eine Routine zu bekommen bei den Themen, und aber gleichzeitig quasi dieses Weiterentwickeln, diese neuen Themen dann auch in unsere Systeme, aber natürlich auch einfach in die Gemeinschaft, in unseren Verein reinzubringen.
Vielleicht eine ergänzende Frage noch dazu. Das ist, Sie haben Expertenthema eben gesagt. Ganz oft sind ja die Weichen stellen müssen in den Unternehmen, nicht unbedingt die Experten für das Thema sind. Das heißt, dieses Thema Kommunikation, wie gewinnen wir denjenigen, der am Ende entscheiden muss, dafür, dass er überhaupt die Tür öffnet für das Thema? Haben Sie da einen goldenen Weg gefunden jetzt über die Jahre schon, wo Sie sagen, so gehen wir da ran, da knacken wir auch den größten Bedenkenträger, der eine Entscheidung treffen muss?
Nee, leider nicht. Also es gibt, glaube ich, nicht so das eine, womit man die Leute knackt. Also manche sind ganz glücklich, weil wir natürlich auch Auswertungen zeigen können, dass nachhaltiges Bauen nicht teurer ist. Ich glaube, viele werden geknackt dadurch, dass es einfach immer mehr Projekte gibt, die zertifiziert sind, die man sich anschauen kann, dass wir eine viel höhere Diversität sehen. Wir sehen große Nachfrage mittlerweile bei Kommunen, Schulen, Kindergärten einfach auch nachhaltig zu bauen und zu zertifizieren. Und das sind eigentlich so die Dinge, wo wir schon sehen, dass das dann oftmals hilft. Das ist ja schon auch dieses im Bauen, das haben wir noch nie so gemacht, das haben wir schon immer so gemacht. Und hat das schon mal jemand anderes gemacht? Und in dem Moment, wo man eben welche hat, die das schon mal gemacht haben, da sehen wir, dass das löst dann schon manchmal den Knoten. Also es ist immer ganz unterschiedlich.
Christian, wo du gerade darauf anspielst, die Motivation der Entscheider hochzutreiben. Wir haben in einer der letzten Masterarbeiten zu dem Thema hat Studierende eine Statistik mit eingebaut, die befragt hat, warum machst du denn Zertifizierung deiner Gebäude? Und der Punkt der intrinsischen Motivation, also ich mache das aus Überzeugung oder aus dem Gedanken, ich zitiere aus einer alten Podcast-Folge, der Enkelfähigkeit unserer Erde, der kam leider ganz, ganz hinten. Ja, also ich glaube wirklich, da sind dann an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich noch ziemliche Bretter zu bohren über Wirtschaftlichkeitsaspekte, über welchen Benefit hat das für mein Unternehmen, für meine Organisation, weil ich glaube, über den reinen intrinsischen Gedanken wird man da nicht die entsprechende Quote erreichen können. Weil wenn man das so hört, wie auch teilweise, sag ich mal, der Umgang mit oder wie gegenübergetreten wird, ja, was erwarten die Leute oder was haben die eine Meinung über zum Beispiel eine DGNB? Ich habe da so im Kopf so ein bisschen den Vergleich wie mit der Denkmalschutzbehörde. So, jeder freut sich, wenn er durch die Stadt läuft und es sind schön gepflegte Denkmäler, aber bitte bleib weg von meinem eigenen Gebäude und reguliere nicht, wie ich meine Fenster zu sanieren habe. Und ich glaube, das ist gerade beim Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Gebäude, der falsche Weg, weil das geht uns am Ende ja auch alle was an. Wenn man das große Ganze betrachtet, können wir eigentlich nicht sagen, okay, interessiert uns jetzt an der Stelle nicht, andere können sich gerne damit beschäftigen. Also ich glaube, das würde auch einen flächendeckenden Konsens zu brauchen.
Ja, aber also der Vergleich tut natürlich ein bisschen weh, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Das ist schon auch manchmal das, was ich dann auch anspreche. Also ich glaube, wir müssen irgendwie diese Haltung im Kopf knacken. Und das finde ich, ist natürlich auch mit die größte Herausforderung. Also die Veränderung muss in den Köpfen stattfinden, auch der Generation derer, die heute in Entscheidungspositionen sind. Also ich mag das immer nicht so die nächste Generation, weil Bauen ist ja eine Mischung aus Erfahrung, also schon selber gebaut haben, verstehen, wie die Dinge funktionieren, um dann eben auch die richtigen Hebel identifizieren zu können, aber eben noch diese Offenheit und dieser Motivation. Und das ist, glaube ich, schon so mit eine der größten Herausforderungen, dass ich mache das dann immer mal Beispiel Datenschutzgrundverordnung fest. Damit muss sich ja jeder beschäftigen, der irgendwie in einer verantwortungsvollen Position ist, ob er will oder nicht. Ich würde mal sagen, das nervt deutlich mehr als das Thema Nachhaltigkeit und DGNB. Und da merkt man, das ist, finde ich, so ein bisschen wie diese Kostendiskussion. Also wir haben eine riesen Kreativität, immer alles auf die Kostenseite zu schieben und dann es geht uns irgendwie die Kreativität aus, es auf die Nutzenseite irgendwie auch nochmal hinzukriegen. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich viel mehr auch diese Haltung einfordern und wir müssen uns, glaube ich, auch viel mehr zum Thema machen, dass man das einfach nicht mehr akzeptiert. Dass jemand sagt, oh, das war uns zu teuer. Ich frage dann immer, echt, das war Ihnen zu teuer? Wie viel denn zu teuer? Und dann tut es mir echt leid, aber 99% der Menschen, die mir das erstmal so knallhart sagen, fangen dann an zu stammeln, weil sie haben das im Grunde noch nie wirklich durchgerechnet. Das ist so dieses, in Süddeutschland sagt man Flüsterpost, ich glaube in Norddeutschland stille Post. Der eine sagt, der andere plappert es nach. Und ich glaube, da müssen wir auch mal sagen, dann zeigt doch mal Daten und Fakten, dann kann man auch mal drüber reden. Und die gibt es halt oft nicht. Das ist
Wir sollten vielleicht auch wirklich also dazu appellieren, generell, dass wir mehr die Energie der Gedanken in die Lösung der Themen stecken, also den Nutzen zu identifizieren und zu sagen, wie kann denn das gehen, statt uns immer darauf zu fokussieren, warum man es nicht machen sollte. Das ist die völlig falsche Blickrichtung. Und vielleicht ein Punkt, Martin, du hast, glaube ich, einen Punkt jetzt noch als Zwischenfrage oder als Zwischenanmerkung. Die Generationen, die jetzt am Steuer sind, die jetzt entscheiden, gerade bei diesen Themen bauen, das sind ja Langfristthemen. Also im besten Fall stehen die Gebäude ja Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte lang, die wir heute planen und bauen. Das heißt, das sind ja auch keine Themen, die wir aufschieben können. Wenn ich in der Verpackungsindustrie tätig bin und sage, wir ändern die Art, wie wir irgendein Produkt verpacken, das kann ich im Grunde genommen von einer Woche zur anderen auch machen. da sage ich dann eben, die Serie war jetzt nicht optimal, ich verbessere das nächste Woche. Ja, da kann ich vielleicht dann noch von der nächsten Generation auch reden und sagen, die werden es alles ganz anders machen. Aber im Bauen, was wir heute bauen, das steht erstmal und wir können uns das nicht leisten, dass wir das auf morgen und übermorgen verschieben und auf irgendjemanden, der es in der Zukunft dann irgendwann mal besser macht.
Also ich will auch nochmal auf das Thema Kosten nochmal ganz kurz eingehen. Das sind auch dann so Parolen, wo man auch immer aufpassen muss, sind die denn überhaupt, sag ich mal, differenziert ausgearbeitet, weil gerade beim Thema Mehrkosten muss man ja immer berücksichtigen, wenn ich aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch die Qualität des Gebäudes erhöhe und zum Beispiel auch das Nutzererlebnis erhöhe, zum Beispiel durch eine bessere energetische Nutzung, durch sommerlichen Wärme oder Sonnenschutz und was für Themen es alle gibt, dann ist das ja nicht nur ein Pluspunkt zum Thema Nachhaltigkeit, also was ich, wo ich als Nutzer nichts von habe, sondern dass ich tatsächlich auch ein höher qualifiziertes, ein besseres Gebäude habe. Und dann ist ja immer die Frage, sind das jetzt Kosten, die ich eins zu eins der Nachhaltigkeitskomponente zuschreiben kann oder ist es auch eine Wertsteigerung für mein Gebäude? Also reden wir mal noch nicht mal über Wiederverkauf, reden wir auch über Nutzungskosten, reden wir auch über, wie gut kriege ich ein Objekt vermietet, weil es halt angenehmer ist, darin zu arbeiten und so weiter. Also das ist auch ein komplexes Thema zu sagen, wegen einer zum Beispiel Nachhaltigkeitszertifizierung ist das Gebäude x Euro teurer geworden. Da muss ja eine Gesamtbetrachtung stattfinden, um das überhaupt so tun zu können. Deswegen wird da auch häufig, glaube ich, mit der großen Keule einfach mal werden da irgendwelche Sätze durch die Gegend geschwungen. Aber bevor wir jetzt da noch weiter einsteigen, würde ich gerne mal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sich mit dem Thema Zertifizierung noch nicht so beschäftigt haben, dass wir vielleicht einmal darauf eingehen, ohne dass wir es jetzt in eine dezidierte Berechnung durchgehen. Aber wie funktioniert denn so ein Zertifizierungssystem und welches sind denn so die wichtigen Kriterien und haben die sich auch in einer gewissen Weise verändert? Also worauf kommt es an, wenn ich mein Gebäude beispielsweise nach DGNB zertifizieren lassen will?
Ja, also probier's mal ganz kurz. Also zum einen muss man auch immer sagen, dass unterschiedliche Kriterienkataloge und Herangehensweisen, ob wir im Betrieb, also im Bestand zertifizieren, ob wir eine Sanierung zertifizieren oder einen Neubau. Im Betrieb vielleicht angefangen, es ist ein sehr schlankes System mit neuen Kriterien, wo der eben der Fokus drauf ist, die Betriebsoptimierung voranzutreiben. Also quasi die bauliche Maßnahme darf erst ganz am Ende stehen, weil immer wenn ich baue, verbrauche ich Ressourcen, ich generiere Abfall. Das heißt, da geht es wirklich einfach um auch Themen des Facility Managements, ein Monitoring-System zu etablieren, zu schauen, wo sind die Verbräuche, wie gehe ich überhaupt vernünftig mit dem Gebäude um. Das ist eine sehr schlanke Zertifizierung, die eben sehr auf den Prozess ausgeht. Wenn wir weitergehen in die Sanierung, dann ist natürlich der große Bonus und die große Motivation ist, so viel Bestand erhalten, wie irgendwie geht. Also quasi den grauen Rucksack, die CO2-Emissionen der bestehenden Materialien eben soweit es geht zu erhalten. Und dann eben im Grunde das Gebäude sukzessive zu verbessern, was eben gerade auch soziale Aspekte angeht, funktionale Themen und so weiter. Aber da ist eben dieser Fokus wirklich maximaler Bestandserhalt. Und wenn wir im Neubau sind, das ist natürlich das aufwendigste System. Damit haben wir damals auch angefangen. Deswegen haben, glaube ich, immer die meisten die Neubauzertifizierung im Kopf, wenn sie über DGNB spricht. Aber das ist jetzt eben mittlerweile auch nicht mehr so. Wir sind damals mit über 50 Kriterien gestartet. Wir sind jetzt bei 27 Kriterien in der aktuellen Version. Also das ist ganz klar unsere Strategie, dass die Systeme schlanker werden, dass wir immer mehr Themen auch wieder rausnehmen können, die sich einfach im Markt mittlerweile etabliert haben. Also integrale Planung ist so ein schönes Thema. Das war 2009 irgendwie was, da musste man das nochmal irgendwie belohnen. Mittlerweile ist das Status quo, dass gute Projekte integral geplant werden. Das heißt, sowas kann man dann eben aus dem Zertifizierungssystem auch rausnehmen. Die Hauptelemente, die wir da adressieren, ist eben das Thema CO2-Fußabdruck, also eben die Ökobilanz eines Gebäudes von der Erstellung über die Herstellung, Betrieb bis hin zum Rückbau, die Lebenszykluskostenberechnung, also gerade das Kostenthema, was wir gerade besprochen haben, weg von schnell und günstig hin zu über den Lebenszyklus mal schauen. Das Thema Zirkularität, Schadstofffreiheit sind ganz elementare Dinge. Das ist, muss man auch immer sagen, das haben, glaube ich, heute viele noch nicht verstanden, dass wenn man sich nicht um die Qualität der Bauprodukte kümmert, dann hat man ein unabwägbares Risiko für die Zukunft. Zukunft, weil nach wie vor Produkte auf dem Markt sind, wo schon klar ist, die werden in ein paar Jahren als Schadstoff deklariert. Wir alle wissen, was so Schadstoffsanierungen kosten. Also das ist, verstehe ich immer gar nicht, dass wir da so viel argumentieren müssen, weil eigentlich ist das das Zukunftsabsicherungsthema Nummer eins zum Thema Risikominimierung, aber eben auch soziale Aspekte, was für einen Mehrwert bringt das Gebäude für sein Quartier, also dass wir da auch wegkommen, dass die Gebäude quasi zu 99% der Fälle einfach Fassaden für den öffentlichen Raum hin sind, hinzu. Da gibt es öffentliche Bereiche, die können auch Leute aus dem Quartier nutzen. Da gibt es Freiflächen, die sind gestaltet für die Bewohner, die Menschen, die dort arbeiten. Also einfach diese Vernetzung. Und das sind eigentlich auch genau die Themen, die heute auch regulatorisch überhaupt noch gar nicht im Fokus sind. Also wir sind ja sehr technisch geprägt als Gesellschaft und auch in unserer Regulatorik. Und gerade diese soziokulturellen Themen bis hin zum Thema der Biodiversität, das sind einfach Dinge, die heute eigentlich, wenn eine Zertifizierung nicht gemacht wird, oftmals dann sofort hinten runterfallen, wenn man angeblich Kosten sparen möchte. Und das ist, glaube ich, so auch der Sinn und Zweck dann auch so einer Zertifizierung, diese Ausgewogenheit zu haben, es auch durchzuhalten bis zum Tag, also bis zur Baufertigstellung und eben nicht immer die schönen Renderings am Anfang und nachher ist da was hingebaut und man sagt, da fehlt ja alles. Und dann kommt, ja, den Landschaftsarchitekten kann man ja doch danach holen. Nee, kann man halt oft dann nicht mehr. Also
Ja,
genau,
ich finde
dieses
den Punkt ganz
Integrale.
interessant, Martin. Es zieht sich ja immer durch unsere Gespräche eigentlich durch unter verschiedenen Überschriften, dass dieses ganzheitliche Denken, also Städte, Quartiere, ganzheitlich denken und entwickeln, planen, also es fängt mit dem Denken im Kopf an und der Frage, wer muss eigentlich mit an den Tisch, damit wir insgesamt eine vernünftige Lösung haben. Und das schimmert jetzt ja hier in Ihren Äußerungen auch durch. Diese manchmal technische Kleinteiligkeit, wir betrachten eben nur das einzelne Gebäude und auch nur die technischen Gesichtspunkte, das springt halt viel zu kurz, wenn wir überlegen, wie wollen wir in Zukunft leben, Mobilität, ja, die ganzen sozialen Aspekte, wie wollen wir die abbilden in der Lebenswelt, die wir bauen für morgen, ne? Also das erfordert eben, glaube ich, dass alle sehr frühzeitig an einen Tisch kommen und man eher über den Tellerrand des eigenen Projektes hinausschaut und überlegt, das geht ja von den Energiekonzepten dann bis hin ja, zu den verwendeten Materialien in den Bauwerken, bis hin zu der Frage, wer soll am Ende eigentlich überhaupt da drin leben in den Gebäuden. Ja? Also wer ist eigentlich der tatsächliche nutzende Kunde des Gebäudes? Sind das ältere Leute? Sind das die, die da arbeiten? Gibt es da Verbindungen? Wie kann ich diese Themen dort abbilden? Wenn wir jetzt bei den Hitzewellen, die uns wahrscheinlich wieder in den nächsten Wochen bevorstehen, werden wir wieder hören, dass ältere Leute unter Wassermangel leiden, dass die irgendwo in ihrer Dachgeschosswohnung dehydriert sind und nicht mehr zum Einkaufen gehen können. Das sind ja alles Themen, die man im besten Fall berücksichtigt, auch für Planungen, Überlegungen von morgen und übermorgen.
Ja, Christian, also ich habe da konkrete Fälle aus Projekten, wo man sagen muss, da gehören alle frühzeitig zusammen an den Tisch, auch wenn sie mal dann irgendwann nachgezogen werden, keine Chance der Verschattung haben oder aber, dass ich Gebäude so plane, dass ich die Aufenthaltsbereiche dorthin lege, dass es da zieht wie durch einen Schornstein, weil die Architektur einfach so ausgerichtet ist. Und da gibt es viele, viele Beispiele oder ein Beispiel sehr konkret, wo ich an einem Projekt beteiligt war, wo das Thema Ladesäuleninfrastruktur auf dem Parkplatz nicht mehr so komplett machbar war, weil einfach der Trafo, der im Zuge der TGA-Planung in den Keller gebaut wurde, nicht dafür ausgelegt war, mehr als zwei Ladesäulen für ein großes Bürogebäude vorzusehen. Also da, wie bei allen Themen, die wir besprechen, so früh wie möglich sämtliche Fachdisziplinen an einen Tisch. Und ich glaube, es ergeben sich auch mittlerweile neue Rollen in so Projekten, dass man sagen muss, wir müssen Schnittstellen zwischen technischer Gebäudeausrüstung und Landschaftsplanung, Aufenthaltsflächen und Co. Miteinander kombinieren. Du musst mittlerweile auch als TGA-Planer nicht nur rechnen können, sondern auch mit jemandem darüber sprechen, wie soll so ein Gebäude denn auch genutzt werden innen drin? Also wo werden welche Szenarien stattfinden? Also ich glaube, da die Schnittstellen zu organisieren zwischen den Fachleuten ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich komme dann quasi direkt automatisch zu meiner nächsten Frage auch. Durch diese Zertifizierung zum Beispiel Bereichen Nachhaltigkeit und Innovation, Haben Sie denn den Eindruck, dass auch dadurch Innovation gefördert und gefordert wird? Und wenn ja, was ich hoffe, dass irgendwie auch Beispiele dafür gibt, wo es Innovationen gibt, wo man sagen, die resultieren eigentlich auch dadurch, dass wir die Leute in Anführungszeichen auch dazu zwingen, sich Gedanken zu machen, wie geht es anders oder besser?
Ja, also ich glaube, wenn wir Innovationen weit fassen, also eben nicht immer nur die technische Innovation nach vorne, weil das ist, glaube ich, schon auch wichtig, wenn wir über nachhaltiges Bauen reden, dann hat das eigentlich auch viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und ich glaube, dass wir das Thema immer so auch mit Mehrkosten und so kompliziert irgendwie im Kopf haben, ist, weil wir immer an diese technischen Lösungen denken und irgendwie so auch geprägt sind. Da muss man ja auch sagen, im Bauen ist es oft mehr, wie Sie gerade richtig sagen. Dieses Thema auch von Gewerken, gewerkeübergreifend auch mitzudenken und mit den Zielkonflikten auch umzugehen. Das, was wir sehen, was natürlich schon auch Innovationskraft hat im Sinne von, wie viel muss ich denn wirklich bauen und kann ich nicht was weglassen, kommt eben gerade aus dem Thema, wenn man mal eine Ökobilanz rechnen muss und auf einmal mal die CO2-Emissionen sieht. Wir haben jetzt in der neuen Version die Emissionen auch aus dem Transport mit integriert. Und da sehen wir natürlich schon, dass man auf einmal dieses Thema Regionalisierung wird auf einmal wieder zu Recht gesellschaftsfähig, weil man natürlich auf einmal stellen die sich in den Projekten die Fragen, wo kommen eigentlich die Materialien her? Und haben wir nicht was, wo wir nicht so weit fahren müssen? Also da sehen wir, das ist schon ein großer Innovationstreiber. Das Gleiche ist natürlich bei dem Thema Zirkularität. Also wenn wir über Rückbaubarkeit denken oder heute auch schon Materialien wieder einbauen, die von woanders kommen, da ist auf jeden Fall viel Pioniergeist zu sehen, viel auch mal ausprobieren und natürlich auch aus der Kostenseite. Also dass man eben in den Lebenszykluskosten, die rechnet man im DGNB-System nicht nur, sondern da sind Benchmarks hinterlegt. Das heißt, das Platin-zertifizierte Gebäude hat härtere Anforderungen, also muss eigentlich im Lebenszyklus günstiger sein, überspitzt gesagt, als das Silber-zertifizierte. Und das führt natürlich dazu, dass man sich dann schon auch genau überlegt, wie viel muss ich überhaupt bauen? Wie viel Fläche und was ist mir dann eigentlich auch wichtig? Und vielleicht kann ich dann auch in der Architektur dann nochmal ganz anders auch mit umgehen. Also das sind schon Innovationen, die jetzt eben nicht so technisch sind, so irgendwie das neue tolle Produkt. Wir sehen aber da auch, dass dadurch auch viele Materialien wiederentdeckt werden. Lehmbau zum Beispiel. Lehm, ganz tolles Material. Was natürlich dann genau auch im Rahmen so einer DGNB-Zertifizierung auf einmal gut dasteht, wenn es aus der Nähe kommt, sind die Transportemissionen nicht da, kostenseitig. Also das hat ganz viele Vorteile, die dann auf einmal sichtbar werden. Und das ist, glaube ich, schon auch das, wo auch so ein System einfach ein gutes und richtiges Werkzeug ist, weil man sonst immer das Nachhaltigkeitsbauchgefühl von Einzelnen hat, die dann immer eher versuchen, alle darauf zu bekehren. Und über das System kann man eben genau diese Breite auch anschauen, von den Kosten über CO2, über Schadstoff, über soziokulturelle Themen und kann dann auch gemeinsam rational entscheiden. Und das wollen wir eigentlich im Bauen am liebsten, auch wenn es dann oft nicht gemacht wird. Was ist eigentlich hier die richtige Lösung? Und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir viel Innovationen schon gesehen haben und wo auch noch viel mehr kommen werden, je mehr wir auch diese Suffizienz auch viel mehr einfordern.
Ich finde es interessant, auch der Aspekt, dass Innovation nicht immer was Flammneues sein muss, sondern manchmal auch
Im Gegenteil, glaube
back
ich,
to the
ja.
roots. Also
Genau.
wenn ich zum Beispiel dran denke, mein großelterliches Haus entspricht von den Grundrissen viel eher dem, wie wir jetzt wieder bauen. Kleinere Räume, entsprechend der Nutzung auch unterteilt im Verhältnis zu den Häusern aus den 80ern, wo wir ba Ballsäle an Wohnzimmern und Schlafzimmern, offene Treppenhäuser und Co., wo jetzt Architektinnen, Architekten, ich hoffe, mich korrigiert am Ende keiner, sagen, okay, nach heutigen Aspekten sind eigentlich die Häuser der 50er, 60er eher so, wie wir heute wieder bauen sollten und unter energetischen Aspekten. Also deswegen muss das nicht immer zwingend die ultimative neue Maschine sein oder so. Dann haben wir dieses Oberthema Klimawandel. Ja, und das ist ja sicherlich auch ein Ziel, dazu beizutragen, den zumindest mal zu entschleunigen, den Klimawandel. Gibt es denn Punkte auch aus den Projekten, die bisher gelaufen sind, wo die DGNB sagt, das sind so Dinge, da haben wir definitiv die Meinung, macht das und wir helfen beim Klimawandel entgegenzuwirken, was die Gebäude angeht?
Ja, also ich glaube, das, was wir schon geschafft haben, eben über diese Lebenszyklusbetrachtung, dass wir natürlich alle Stellschrauben im Blick haben, weil der eine redet, also der Architekt redet dann immer gern nur von den Emissionen aus den Baumaterialien und sagt, dann kommen ja so Sprüche, wir haben kein Energieproblem im Betrieb, wenn dann alles mal erneuerbar ist, dann haben wir den Betrieb der Gebäude eh klimaneutral gestellt. Ja, das finde ich immer ein bisschen eine schwierige Diskussion, weil gerade als Industrienation müssen wir uns natürlich schon auch überlegen, wofür geben wir denn die Energie sinnvoll aus? Und idealerweise würden wir die ja vielleicht auch für das produzierende Gewerbe zur Verfügung stellen und aufhören, unnötige Emissionen und unnötige Energieverbräuche im Gebäudebereich irgendwie weiterzumachen. Und ich glaube, diese Transparenz, wo sind eigentlich diese Stellschrauben, CO2 runterbringen in der Materialität heute, weil darum geht es ja sehr stark. Da kommt ja auch die große Diskussion her, die auch richtig ist, dass wir nicht mehr abreißen sollen oder nur noch so wenig wie möglich Bestand erhalten, sanieren, weil man dann einfach viel Emissionen schon einspart, das durch das, was nicht gebaut wird. Wir sehen diese Veränderung auch in der Frage der Auseinandersetzung mit Baumaterialien, was Sie auch gerade ja richtig angesprochen haben, dieses One fits all, was uns ja irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren gerade aus der Industrie suggeriert wurde, dass wir überall die gleichen Materialien nutzen, egal wo. Das funktioniert klimatisch, kulturell dann oft nicht. Wir bauen den Glasturm in die Wüste und dann machen wir halt die Klimaanlage an. Also da sehen wir schon, dass da ein ganz großes Umdenken jetzt stattfindet. Und was wir eben auch schon sehen, ist, dass durch diese Einforderung von Transparenz, gerade auch im Monitoring, wie funktionieren nachher die Häuser wirklich, wir eigentlich heute ja auch schon zeigen können, dass es schon klimaneutral oder klimapositiv betriebene Gebäude gibt. Das ist keine Zukunftsvision. Wir können das heute schon. Und ich glaube, das müssen wir noch viel mehr nach vorne stellen. Da werden andere Sektoren, werden froh, sie wären da schon angekommen. Die haben ja teilweise keine Ahnung, wie sie da hinkommen sollen. Im Bauen wissen wir eigentlich, wie es geht. Wir brauchen eigentlich keine Erfindungen mehr. Wir brauchen eine gute Planung, den Willen, das auch zu tun und sich dann auch ehrlich mit diesen Zielkonflikten, die dem Bauen immer innewohnen, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dann können wir da eine ganz andere Dynamik auch entfalten.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de. Und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Wenn wir da jetzt nochmal schauen, auch auf die Architekten, die haben wir schon angesprochen, die Ingenieure, die dann in der Ausführung auch involviert sind und auch auf die Bauherren, die am Ende die ganze Veranstaltung finanzieren und anschieben sollen oder überhaupt erst ins Leben rufen. Wie unterstützt die DGMB diese Zielgruppen jetzt dabei, wenn sie denn sagen, aha, wir haben das verstanden, wir sollten in die Richtung gehen? Wir brauchen aber möglicherweise Hilfe auf dem Weg. Wie gehen Sie mit denen um?
Naja, also vor allem natürlich das Thema Wissensvermittlung. Also wir schulen sehr viel. Das hat extrem zugenommen in den letzten 3, 4 Jahren. Wir schulen für die unterschiedlichen Zielgruppen. Also natürlich die, die zertifizieren wollen, DGNB Consultants, Auditoren. Das sind eigentlich auch immer die Ansprechpartner nachher gerade auch für die Bauherren. Wir bieten aber auch mittlerweile eine ESG-Manager-Schulung an, also die eben dann auch sehr stark auf die immobilienwirtschaftlichen Akteure fokussiert, weil am Ende brauchen ja alle so ein gewisses Basiswissen. Das finde ich immer so schlimm, wenn dann der Architekt sagt, ja, mein Bauherr wollte das nicht, wo ich ja denke, ja, wie soll denn der Bauherr was bestellen, was er gar nicht kennt? Deswegen brauchen wir natürlich eine Wissensvermittlung an alle Akteure hin. Gerade für Architekten haben wir eine Initiative gestartet, nennt sich Phase Nachhaltigkeit. Da machen über 400 Büros aus ganz Deutschland mittlerweile mit. Da haben wir so eine Deklaration Nachhaltigkeit entwickelt, also zu einem ganz frühen Planungszeitpunkt, über welche Themen muss ich eigentlich mit meinen Bauherren sprechen, weil das passiert natürlich in dieser Gleichzeitigkeit der Themen und die ja dann teilweise auch durch Trends überlagert werden und jeder braucht ja irgendwie was Neues, ist man natürlich oftmals auch gerade am Anfang von einem Projekt sehr überfordert, weil da liegt dann alles irgendwie nebeneinander. Es soll nachhaltig sein und digital und ich weiß nicht was noch. Und da eine Systematik reinzubringen, das machen wir zum Beispiel die Phase Nachhaltigkeit. Das haben wir jetzt auch entwickelt, stellen wir im September vor, für den Fokus auch der Stadtplaner, also Kommunen. Also da sind wir in allen Themenbereichen sehr aktiv und versuchen eben gerade auch an diesen Schnittstellen zu schauen, wie kommt man da auf eine gleiche Gesprächsebene, welches Wissen fehlt eigentlich, um auch gemeinschaftlich dann auch in die gleiche Richtung zu arbeiten.
Ich finde den Punkt extrem wichtig. Also wir haben ihn jetzt heute hier unter diesem Licht der Nachhaltigkeit und der Zertifizierung. Aber ich glaube, dieses Wissen vermitteln und in die Breite tragen, das ist ja auch der Anspruch hier mit unserem Podcast, vielleicht auf einer anderen Ebene oder einer anderen Methodik, aber Menschen in die Lage zu versetzen, Entscheidungen zu treffen aus der Situation heraus. Ich weiß, was da vor mir liegt und was das bedeutet und welche Konsequenzen das hat und auch welche Vor- und Nachteile das eine oder andere eben hat und bin in dem Sinne mündig und handlungsfähig und bin auch diskussionsfähig und streitfähig dann im Zweifelsfall. Ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn wir insgesamt vorankommen wollen, weil wir brauchen ja sehr viele unterschiedliche Akteure am Tisch, um dann eben auch eine Entscheidung zu treffen. Der Architekt kann es nicht alleine, der Bauherr kann es nicht alleine, die Behörden können es nicht alleine. Also es müssen viele verstehen, worum es geht, damit dann gemeinschaftlich auch eine gute und richtige Entscheidung getroffen wird. Also ich finde, dieser Aspekt der Aufklärung, Wissensvermittlung ist extrem wichtig heutzutage, weil es eben auch schnell geht, weil Sie diese Gleichzeitigkeit eben auch angesprochen haben. Und ich glaube, wir haben es ja vorhin, Martin, du hast es gesagt, mit deiner Masterarbeit und der Untersuchung, die intrinsische Motivation in vielen Punkten ist vielleicht noch nicht so hoch, dass Menschen sagen, aus eigenem Antrieb, aus Idealismus gehe ich in die Richtung. Der wirtschaftliche Aspekt, Zahlen, Daten, Fakten sind immer noch ein ganz großer Teil. Und wenn wir das jetzt nochmal auf das Thema Zertifizierung beziehen, wie verbinden wir denn da Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit miteinander? Das ist ja schon aus meiner Erfahrung jedenfalls bei vielen Gesprächspartnern so, dass sich das nicht sofort erschließt. Wir haben darüber gesprochen, eine ganzheitliche Betrachtung von Projekten, eine Längerfristigkeit der Betrachtung verändert den Blickwinkel. Aber welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was hilft, das zu erklären, da Menschen in die Lage zu versetzen, zu sagen, aha, das könnte ja vielleicht wirtschaftlich für mich interessanter sein, nachhaltiger zu bauen, zu zertifizieren, die Nachhaltigkeit eben auch transparent und vergleichbar zu machen, das bringt für mich Vorteile. Wie gehen Sie daran?
Naja, also zum einen habe ich ja vorher schon gesagt, ich glaube, dieses Argument der Wirtschaftlichkeit, das klingt immer so schön und so unangreifbar, weil wir sind ja irgendwie so zahlengetrieben anscheinend und der Euro ist irgendwie die Währung überhaupt für uns. Dann muss man da sagen, ja, das ist ja super. Gerade deswegen muss man es ja einfach mal vernünftig auch durchexerzieren und unterschiedliche Varianten miteinander abgleichen. Und wie will man das denn im freien Raum machen? Warum nimmt man da nicht einfach ein Zertifizierungssystem, wo man unterschiedliche Varianten auch mal nebeneinander legen kann und dann rechnet man sie durch? Und natürlich soll man sich für die wirtschaftlichste entscheiden. Das ist ja genau das, warum zum Beispiel im DGNB-System die Lebenszykluskostenberechnung so einen hohen Einfluss aufs Endergebnis hat. Weil wir werden ja die Welt nicht mit Leuchtturmen retten, die einfach nur teuer waren. Wir werden die Welt nur retten, wenn es auch wirtschaftlich Sinn macht. Und das muss ich schon sagen, da würde ich mich ja freuen. Man würde viel mehr auch wirklich mal Fakten und Zahlen sehen, was diese Wirtschaftlichkeit angeht. Weil ich kann sagen, die mit uns zertifizieren, und es sind viele auch große Unternehmen, die das hoffentlich auch aus intrinsischer Motivation machen, aber die natürlich auch irgendwie Geld verdienen müssen und ihren Aktionären und so da auch Rechenschaft ablegen. Und die machen das alle, weil es sich für sie wirtschaftlich auch rechnet, weil sie sagen, wir hatten noch nie so eine Qualitätssicherung, wir hatten noch nie so wenig Nachträge danach, wir hatten noch nie so eine Sicherheit in dem, was wir da bekommen. Wir haben das Risiko der Zukunft im Griff, weil das muss man ja auch sagen. Wie wollen wir denn den Klimawandel und das, was auf uns zukommt, anders als mit solchen neuartigen vielleicht Planungsinstrumenten wie einem Zertifizierungssystem in den Griff kriegen? Unsere Regulatorik basiert ja nur auf gemachten Erfahrungen. Die basiert ja auf einer Vergangenheit, die nicht die Projektion in die Zukunft ist, die so nicht mehr stattfinden wird. Also wir haben ja leidenschaftlich über die Wärmepumpe in Deutschland diskutiert und über das Heizen. Dazu muss man sagen, gutes Haus funktioniert 70% des Jahres, ohne dass ich es aktiv heize oder kühle. Also dann reduziert sich das schon mal. In den letzten 10 Jahren haben die Tage, in denen wir aktiv richtig heizen müssen, haben sich halbiert in Deutschland. Die Tage, wo wir kühlen müssen, haben sich in den letzten 3 Jahren quasi verdoppelt. 2 Drittel der modernen Büroimmobilien in Deutschland sind künstlich gekühlt. Dafür gibt es keine Regulatorik. Die Klimaanlage, all diese Dinge tauchen da eigentlich gar nicht richtig auf. Das heißt, das sind eigentlich alles Dinge in die Zukunft. Und wenn ich eine gute, zukunftsfähige Immobilie möchte, gerade aus Wirtschaftlichkeitsaspekten, dann muss ich mich doch heute mit diesen Zukunftsrisiken auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, was Leute heute nicht immer auseinanderkriegen. Regulatorik ist keine Simulation der Realität und es ist keine Prognose für eine Zukunftssicherheit. Und Zertifizierungssystem ist etwas Freiwilliges wie das der DGNB und das hat diesen Anspruch, dafür zu sorgen, dass man sich eben auch mit Dingen beschäftigt, die ich heute gesetzlich noch nicht machen muss, die mir aber später auch ein finanzielles Problem bereiten werden, wenn ich es nicht habe.
Also, interessanterweise machen die Leute das bei Konsumgütern ja quasi automatisch oft. Ich weiß nicht, ich habe beim Autohaus, zumindest die Premium-Hersteller haben es schon lange, da gab es immer, ich weiß nicht, Christian, ob du es auch mal mitbekommen hast, Vorrichtung des Fahrzeugs für Keyless Go mit dem Handy.
Ja.
So. Und dann habe ich gefragt, ja, aber wie funktioniert das? Sagt er, ja, es funktioniert noch nicht. Aber demnächst kommt wahrscheinlich die passende App auf den Markt und dann sind sie zukunftssicher. Ja, und er sagt, die meisten bestellen es mit, war jetzt auch nicht viel teurer. Ja, und auch andere Systeme im Auto habe ich manchmal das Gefühl, die bestellt man mit, ja, oder die sind da drin, um eine Zukunftssicherheit zu haben. Ja, das ist genauso wie beim Computerkauf. Also die meisten Leute kaufen ihren Computer auch etwas überreizt, ja, um zu sagen, okay, dann bin ich gesichert für die Zukunft, ja. Aber beim Gebäude wird sich dann ein bisschen gesträubt, zu sagen, wir bauen ein Gebäude, was auch auf die Zukunft ausgerichtet ist und nicht, und das muss man ja auch ehrlich sagen, einer Norm entspricht, die wahrscheinlich auch schon ein bisschen Staub angesetzt hat an der einen oder anderen Stelle. Also
Sie haben ja keine Daten der Zukunft, das ist ja das Problem. Sie haben nur Wetterprognosen, Klimaprognosen, aber für vieles, wo wir heute Regulatorik oder Normung haben, brauchen sie ja erstmal Zahlen und Statistiken. Und die gibt es natürlich nicht. Und entsprechend können ja diese Normen und auch Gesetze diese Zukunft irgendwie gar nicht eingebaut haben. Aber irgendwie wird es bei uns immer so wahrgenommen.
Aber ist ja einfach auch eine andere Denkweise, die dem zugrunde liegt, ne? Auch wenn wir die heute gebauten Gebäude ansehen und sagen, naja, nach Gesichtspunkten der Suffizienz oder nach Gesichtspunkten wirklich der Ressourcenschonung bei Strom und anderen Energien, die wir da zuführen, würde man das heute so machen, wenn man sagen würde, das ist ja eigentlich wertvoll, was wir da in Energie reinstecken, dann würde man doch in vielen Fällen sagen, naja, so schlau war das nicht, wir haben das gemacht unter dem Gesichtspunkt, kostet nicht viel, Energie musst du halt reinstecken, kostet im Monat so und so viel. Das macht man halt, da denkt man nicht weiter drüber nach und damit war das Problem gelöst. Wir kaufen uns frei von dem Problem, statt uns frei zu kaufen im übertragenen Sinne von dem Problem, indem wir es anders denken und sagen, wie könnte man das anders gestalten und diese Energie von vornherein vermeiden, dass wir sie reinstecken müssen. Also ich glaube, das ist an vielen Stellen auch die Veränderung im Kopf, die stattfinden muss, zu sagen, wir müssen viele Themen einfach ganz anders denken. Wir müssen es eben im Kreislauf denken, zirkulär denken und nicht im Förderband. Und wir müssen den Dingen eben auch einen Wert beimessen, den wir früher nicht so einen Wert beigemessen haben. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen in den letzten Jahren leider muss man sagen, was das Thema Energie angeht. Mit Mal fängt jeder an und überlegt, wo kann er denn mal Energie sparen im Haushalt, weil es so teuer geworden ist und vielleicht auch noch mit einem Fragezeichen-Preisschild versehen worden ist. Wir wissen noch gar nicht, wie teuer es wird und ob es überhaupt alles reicht. Und mit einem Mal kommen die Leute in Gang und stellen die Dinge in Frage und beschäftigen sich damit. Und ich glaube, das müssen wir hoffentlich losgelöst von den täglichen Krisen stärker in die Köpfe bringen, zu sagen, denk doch mal so. Das haben unsere Vorfahren ja früher auch so gemacht. Die hatten die Möglichkeiten nicht und die haben Dinge einfach clever gedacht und mit den technischen, einfacheren Möglichkeiten dann clever umgesetzt für ihre Zeit und Gebäude eben so gebaut, dass sie auch vor 500 Jahren dann irgendwie schon kühl oder warm waren, nach den Möglichkeiten, die man damals eben hatte.
Ja, und Christian, ich habe das Beispiel ja schon mal im Podcast gebraucht. Man kann bei 35 Grad Außentemperatur durch die Alhambra laufen.
Ja.
und hat ein angenehmeres Raumgefühl als bei 30 Grad in dem ein oder anderen Bürogebäude in der Kölner Innenstadt. Also da hängt auch viel, glaube ich, mit intelligenter, durchdachter Planung zusammen. Ja, das ist,
Ich
glaube ich,
glaube vor
noch.
allem auch, wie Sie ja richtig sagen, also ich glaube, dass wir haben ja einfach irgendwie die Menschlichkeit verloren, wenn es ums Bauen geht und die Persön also eigentlich müssen wir Bauen wieder persönlich machen, muss man doch sagen. Also jeder, der schon mal selber gebaut hat oder renoviert hat, was unterscheidet dann einen guten Handwerker von dem das egal ist? Der gute Handwerker sagt einem ganz ehrlich, das habe ich bei mir zu Hause auch so gemacht. Oder das würde ich bei mir zu Hause so nicht einbauen. Und das frage ich schon auch oft, wenn man dann eben so Projekte, die mir dann auch oft gezeigt werden und sagen, ich würden Sie denn da selber wohnen oder arbeiten wollen? Und wenn dann das Gegenüber zuckt, weil man merkt, das haben Sie sich noch nicht einmal überlegt, dann muss man doch sagen, da stimmt was nicht. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr diese Menschlichkeit und einfach auch diesen gesunden Menschenverstand. Und wir müssen aufhören, das immer irgendwie zu verdenken über Technik. Also ein gutes Haus muss einfach ein Haus sein, was robust ist, was 100, 200 Jahre da stehen kann, was Menschen lange und gerne nutzen. Das muss doch eigentlich das oberste Ziel von allem sein. Und ich glaube, wenn man das mal dann konsequent durchdekliniert, dann kommt man bei ganz vielen Themen raus, die man heute so nach Nachhaltigkeit, nach DGNB subsumieren würde oder die da auch wieder drinstecken. Aber dieses, was macht eigentlich Sinn und wo fühle ich mich auch wohl? Also ich habe ja vorher das Thema Klimaanlagen. Es gibt ja Studien, die zeigen, wir haben das auch. Wir sitzen im DGNB-zertifizierten Gebäude in Stuttgart. Bauteilaktivierte Decke, Running Gag bei uns auch im Sommer ist, hey, ist ganz schön kühl, machen wir das Fenster auf. Also das ist ja auch gar nicht, dass wir Innenraumklima herstellen mit der ganzen Technik, wo wir sagen, da fühlen wir uns wohl, weil wenn man im Sommer im T-Shirt ins Büro kommt, dann kann man auch höhere Raumtemperaturen aushalten. Und dann muss man vielleicht schon auch die Frage stellen, warum bauen wir Häuser für Menschen, für Herren, die im Anzug dann halt auch bei 35 Grad Außentemperatur im Büro sitzen müssen, die können doch auch einfach im Hemd da sitzen, ohne Sakko und ohne Krawatte. Und dann kann man schon mal ein paar Grad nachgeben und die anderen fühlen sich vielleicht auch wohl in dem Haus. Und das finde ich immer so schlimm. Wir reden immer über Komfort, aber wir fragen eigentlich gar nie die Leute, die nachher dort leben, wohnen, arbeiten müssen, was am Anfang eine kleine Gruppe entscheidet. Unter irgendwelchen Normen oder sonstigen Marktvorstellungen. Und leider haben halt die Menschen auch eine ganz hohe Toleranz zu schlecht gebauter Umwelt mittlerweile entwickelt, muss man ja auch sagen.
Aber ich finde den Aspekt zu fragen, würdest du das so einbauen auch an die Handwerker, den finde ich gut. Ich weiß noch, wo wir damals umgebaut und renoviert haben im Fußbodenfachgeschäft. Gibt ja immer diese Thematik Vinylböden und Co. Ja, da sind dann auch das ein oder andere Logo drauf. Und ich habe den gefragt, würden Sie das bei Ihren Kindern ins Schlafzimmer einbauen, was ihm da jetzt gerade vor uns liegt? Er hat direkt den Kopf geschüttelt. Nein, ich so, okay, dann gehen wir mal direkt in die nächste Abteilung. So, und da braucht man auch nicht viel Testberichte und sonst was, sondern wenn dann mir der Fachmann sagt, ich würde selber nicht bei meinen Kindern ins Schlafzimmer legen. Und das ist ja genau dieser Aspekt, willst du da arbeiten wollen? Ja. Willst du da wohnen wollen?
Martin, ich weiß ja, die liegen ja die Hightech- und Digitalthemen noch auf der Seele, aber ich möchte da noch zwei ganz banale Beispiele nochmal eben einschieben hier aus dem eigenen Leben. Neulich kam meine Tochter aus der Schule mit hochrotem Kopf und ich sagte zu ihr, hattet ihr, also es war jetzt einer dieser warmen Sommertage, ne? Und ich sagte, hattet ihr Sport? Ihr hattet doch heute gar keinen Sport. Sie sagte, nee, wir hatten keinen Sport, aber man kann ja in dem und dem Raum, wo wir heute Unterricht hatten, die Heizung nicht runterstellen. Und da läuft also heute immer noch in einem Hamburger öffentlichen Schulgebäude die Heizung auf voller Last durch und heizt bei 28 Grad noch zu. Also das fand ich bemerkenswert. Also
Das ist das russische Klimatisierungsmodell, könnte man jetzt böse sagen, ja.
das finde ich bemerkenswert. Und das Zweite, in meiner Hochschule, ich bin ja an der HAW in Hamburg tätig, gibt es ein Gebäude, das eben auch in Anfang der 70er Jahre gebaut wurde und mit Zeichentischen damals ausgestattet war und in Südwestrichtung natürlich mit großen Glasfronten ausgerichtet war. Das hat jetzt zwei Erlebnisse. Das eine, dass es natürlich wahnsinnig heiß ist in diesem Gebäude, da gibt es keine Klimatisierung, auch heute nicht. Das ist relativ schwierig, hat 4 Stockwerke, also es wird nach oben hin immer gemütlicher. Und das Zweite ist, es ist eben überhaupt nicht mehr geeignet für Bildschirmarbeitsplätze. Also man muss dort die Verdunklung den ganzen Tag runter machen, wenn man dort noch am Bildschirm arbeiten will. Es ist also sehr paradox. Das zeigt, und dann steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Das heißt also, wir haben da ganz viel richtig gemacht. Wir können das also gar nicht so richtig umnutzen. Und man hat das so hingestellt. Und es ist eigentlich überhaupt nicht so richtig für die Zwecke, die es heute erfüllen soll, tauglich. Im Übrigen hat man dort das Heizungsproblem vor wenigen Jahren korrigiert. Da war das nämlich genauso, dass im Sommer auch die Heizung durchlief, zusätzlich noch. Und das haben die inzwischen in den Griff gekriegt dort. Aber also das sind die Dinge, bevor wir mit den ganzen klugen Überlegungen anfangen, glaube ich, haben wir auch noch viele, viele Situationen in vielleicht auch in öffentlichen Gebäuden, wo wir mal mit den Basics anfangen müssen und das in den Griff kriegen müssen. Das wäre mal Schritt 1. Ja, also das,
ja. Ah, Christian, das kann ja auch von Vorteil sein. Dann höre ich auch auf mit den Vorzuleien und ging rüber zu dem Thema Digitalisierung. Ich weiß von einem Universitätsgebäude, ich sage extra nicht den Namen, die müssen im Winter keinen Schnee räumen, weil die Heizungsversorgung zwischen den Gebäuden läuft von einer zentralen Stelle aus. Da laufen also unter den Gehwegen Heizungsrohre. Die sind nicht isoliert und nicht gedämmt. Die müssen keinen Schnee räumen, weil die immer frei sind, egal wie hoch der Schnee ist. Und das ist eine relativ schneereiche Region. Also manchmal kann das auch von Vorteil sein, aber Ironie beiseite. Was mir noch wichtig ist, weil ich mich immer damit beschäftige, ist das Thema Digitalisierung, digitales Planen und Bauen. Welche Auswirkungen hat das denn oder welchen Einfluss hat das denn auf das Thema Nachhaltigkeit beim Bauen? Spielt das eine Rolle? Und wenn ja, inwiefern?
Ja, also ich glaube, also ja, natürlich auf jeden Fall, weil am Ende, wenn wir jetzt dann auch sagen Nachhaltigkeit, da geht es eben auch um viele Informationen und Informationen zu verarbeiten und Dinge gegeneinander abzuwägen. Da helfen natürlich digitale Planungsinstrumente, weil man dann viel schneller auch in der Lage ist, nochmal eine Variantenuntersuchung irgendwie zu machen. Auch das Thema Zertifizierung ist ja am Ende das Dokumentationsthema, was ja nicht immer bei jedem Freude hervorruft, wenn man dann auch nachher das nochmal dokumentieren muss. Da ist es natürlich auf jeden Fall auch eine Unterstützung. Also ich glaube, ich habe ja die Hoffnung, dass dadurch, dass wir mehr digitale Werkzeuge haben und auch hoffentlich digitale Planung und all diese Dinge und auch Qualitätssicherung sich hoffentlich immer mehr durchsetzen, dass dann zumindest mal ein Teil der, oh, das ist alles so anstrengend und muss das sein und lass uns doch lieber so machen wie bisher Fraktionen, dadurch dann vielleicht auch ein bisschen die Lust gewinnt, weil auf einmal ist es gar nicht mehr alles so aufwendig und man muss nicht, weiß ich, wie viele Excel-Tabellen durch die Gegend schieben und dann hat man wieder irgendwo einen Zellenbezug falsch und dann fängt man nochmal von vorne an.
Wenn wir nach vorne schauen, vielleicht jetzt so nochmal auf unserer Zielgeraden unseres Gesprächs, wenn man so will, wenn wir nach vorne schauen, wie sieht denn die Zukunft da aus? Also wir haben ja eine Reise jetzt gedanklich mal gemacht, auch vom Beginn Ihrer Tätigkeit bei der DGMB. Wie sehen die nächsten Jahre da aus? Was sind die Themen, die kommen? Wie läuft es idealerweise weiter? Jetzt kann man sagen, alles, was wir diskutiert haben, schreiben wir positiv in die Zukunft fort. Das wäre vielleicht Wunschdenken, aber wird das so kommen? Welche großen, dicken Bretter müssen wir für die nächsten Jahre bohren? Und wie wird die Rolle der DGMB dabei sein, wenn Sie sich das wünschen könnten?
Naja, also was wir versuchen und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nicht nur immer von systemischem Denken sprechen, sondern es auch wirklich mal tun. Also wirklich diese Ganzheitlichkeit und die ganzheitliche Betrachtung auch von Dingen. Das, was bei uns ansteht in den nächsten Jahren, was bestimmt auch ein dickes Brett ist, ist das ganze Thema der Infrastruktur. Also nachhaltiges Bauen ist ja bei vielen, gerade bei der Politik, irgendwie eingegrenzt auf Holzwohnbauten. Ein Drittel des Betons in Deutschland geht in Gründung und Infrastruktur. Wenn wir über Emissionen und emissionsintensive Materialien sprechen, sprechen wir natürlich auch über Beton, über Stahl und über anderes. Da sind wir gerade dran, haben angefangen, Systeme zu entwickeln. Auch das ist natürlich einfach auch nochmal eine andere Branche. Das große Thema TGA-Branche steht bei uns ganz oben. Also Suffizienz habe ich ja vorher schon genannt. Low-Tech sind Dinge, wo wir sehen, das sind eigentlich die Zukunftsthemen. Und wie kriegen wir da jetzt auch die TGA-Planer-Branche quasi auch mit dazu? Da brauchen wir natürlich eigentlich auch andere Produkte. Da müssen wir viel mehr über Plug-and-Play sprechen. Da müssen wir viel mehr über Digitalisierung sprechen und maximale Materialreduktion dessen, was wir dann auch wirklich fest verbauen. Das Thema Wissensvermittlung, pragmatische Wissensvermittlung, da müssen wir uns als DGNB auch immer selber in die eigene Nase packen, weil wir das auch schon kritisch sehen, diese Pseudo-Verwissenschaftlichung teilweise des Themas. Wir haben es jetzt heute auch oft besprochen, dieser gesunde Menschenverstand. Das hat eben auch was damit zu tun, dass man die Themen auch pragmatisch in die Breite bringt. Und als letztes großes Thema für uns ist die internationale Zusammenarbeit, wo wir einfach sehen, dass einfach die Nachfrage jetzt nach diesen Themen zunimmt. Das sind keine deutschen oder europäischen Themen mehr, Ökobilanzen zu rechnen oder Suffizienz oder all diese Dinge. Bezahlbares Wohnen ist ein globales Thema, ein globales Problem. Und da sind wir eben auch dabei und schauen, wie können wir da dabei unterstützen, dass man vielleicht nicht die gleichen Fehler durchläuft, dass wir da die Lernkurven verkürzen, relevante Wissen auch weitergeben und dabei eben unterstützen, dass in anderen Regionen der Welt, wo einfach noch viel Bauaktivität sein wird, vielleicht gleich von Anfang an ein bisschen anders gebaut und geplant wird.
Was mich noch interessieren würde, wir haben ja auch jetzt viel, was man schon machen kann, wenn man früh über auch Planung und Überlegungen rund um das Gebäude, wenn man da früh mit anfängt, das geht ja stark auch ins Planerische rein. Was können denn, weil wir auch viele in dem Bereich in der Hörerschaft haben, was können denn Bauunternehmen tun, um beim Thema Nachhaltigkeit einen positiven Beitrag zu leisten?
Also ich glaube, Bauunternehmen haben da natürlich eine ganz, ganz große, große Herausforderung, Rolle und auch Verantwortung und auch Möglichkeit. Also das ganze Thema rund um die Materialität. Ich denke, wenn wir über die Frage, mit was für Baumaterialien arbeiten, wir bekommen die her, dieses Wissen auch aufzubauen rund um das Thema Zukunftsfähigkeit im Sinne von Schadstofffreiheit, Informationen auch gleich vorzuhalten, um sie dann eben weiterzugeben, ob für eine Zertifizierung oder für andere. Also wir haben ja das Thema Sustainable Finance heute noch gar nicht besprochen, was ja ein ganz großer Treiber eigentlich ist jetzt in den letzten Jahren, dass es auch wirklich anders und ernst genommen wird in der Immobilienwirtschaft oder im Bausektor. Da sind natürlich Baufirmen wahnsinnig gefordert und dort eben auch wirklich die Gebäude auch und die Infrastruktur auch da schon in der Planung auch Hinweise zu geben und zu versuchen, da auch wirklich ressourceneffizient und gut zu agieren.
Wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs auch nochmal über das Erreichen der Akteure, die Kommunikation gesprochen. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch. Wir haben ja insgesamt bei diesen Themen nicht so viel Zeit, sondern die große Herausforderung ist ja im Grunde, wie kriegen wir die Akteure schneller in der großen Breite ins Handeln? Was wäre da Ihr Appell und was wäre da Ihr Wunsch oder ja, Ihre Blickrichtung, damit das gelingen kann?
Ach, maximaler Pragmatismus. Das würde ich mir einfach wünschen. Pragmatismus, sich dann doch mal die Zeit nehmen und sich mit dem Thema mal ernsthaft beschäftigen. Wie gesagt, Datenschutzgrundverordnung. Wir müssen einmal im Jahr alle Mitarbeiter schulen. Ich denke, das müssen andere Unternehmen auch. Dann kann man doch auch mal einen Tag vielleicht zum Thema nachhaltigen Bauen investieren, auch für die Mitarbeiter, aber auch für die Vorstands- und Geschäftsführerebene, also Nachhaltigkeit ist nicht delegierbar, muss man einfach sagen. Das muss man annehmen als Thema. Und die Zeit sollte man sich doch einfach mal nehmen, sich da weiterzubilden und sich dann wirklich auch für sein Unternehmen, für seinen Verantwortungsbereich überlegen, was sind eigentlich die Themen, die wir besetzen können. Und da dann einfach auch sehr präzise kommunizieren, weil diese Gleichzeitigkeit, also nicht jeder hat in zu jedem Zeitpunkt irgendwie all diese Einflussmöglichkeiten. Und dann wirklich zu sagen, das ist unser, passt unser Kerngeschäft und wir implementieren das, wir bringen das als neues Normal idealerweise in jedes Bauprojekt mit. Wir warten nicht darauf, dass es bestellt wird. Einfaches Beispiel als Handwerker. Wir kaufen eben nur noch solche Produkte, die diesen Anforderungen entsprechen. Was anderes verbauen wir gar nicht mehr. Und damit würden wir das Thema viel schneller auch in die Breite bringen und da auch eine viel höhere Akzeptanz hinkriegen und diese Aufgeregtheit vielleicht auch rausnehmen, dieses Gefühl, oh, das ist irgendwie was Neues oder noch was on top.
Wie Sie eben gesagt haben, also ich glaube, man könnte gerade auch dieses Thema, warum baue ich jetzt zum Beispiel als Bauunternehmen oder als Handwerker nur noch entsprechende Stoffe ein, wir könnten das Thema ja noch deutlich weiter aufbohren, auch das Thema Financial und Co., ja, EU-Taxonomie, Lieferkettengesetz, ja, das sind ja alles Dinge, die jetzt auch eine gewisse Brisanz entwickeln, die alle in das Thema mit reinspielen. Ich glaube, da bräuchte man im Prinzip nochmal eine komplette Runde zu, weil ich glaube, das ist auch nochmal extrem wichtig als Motivationsfaktor. Thema dafür, ja, und auch als Thema, worum geht es da überhaupt? Aber ich finde grundsätzlich, das Thema überhaupt mal nochmal ins Gespräch zu bringen und auch entsprechend die positiven Aspekte, das ist mir besonders wichtig, ja, dass man nicht sagt, ja, wir haben da irgendein Bürokratiemonster oder ähnliches. Ich glaube, das wird der Sache überhaupt nicht gerecht, weil es so viele positive Aspekte gibt, wenn man sich wirklich, und wie Sie gesagt haben, einfach mit gesundem Menschenverstand daran setzt, wie kann ich ein Bauwerk nachhaltiger zu machen. Und wir hatten ja vor kurzem auch die Folge mit Rainer Faut, dass es manchmal auch einfach nur gibt, intelligente Lösungen schon eine nachhaltige Steigerung bringen und nicht zwingend direkt die teurere Anlagentechnik oder ähnliches. Also vieles bringt ja auch schon der gesunde Menschenverstand. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges, ein wichtiger Aspekt, den man auch mitnehmen kann aus dem Gespräch.
Ja, und vielleicht, wenn ich da ergänzen darf, jetzt ohne, um nicht vorzugreifen, vielleicht nochmal eine Extra-Folge, aber all die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, und da kommt ja noch mehr, also Green Claims Directive oder die Berichtspflicht, EU-Taxonomie, man kann einfach mal feststellen, das Thema wird nicht mehr weggehen. Und je langsamer wir als Branche nicht von alleine in die Gänge kommen, desto mehr Regulatorik wird in diesem Bereich kommen. Ich glaube, das verstehen viele nicht. Man wird das nicht aufhalten können. Die Themen sind da, die sind gesetzt, das sind Zukunftsthemen. Ich glaube, das sind auch große Chancenthemen für jedes Unternehmen, sich jetzt zu positionieren. Aber das ist auch die Welt, in der wir hier arbeiten, diese freiwillige Übererfüllung und auch zeigen, was die Branche schon kann. Weil wenn wir das nicht endlich auch verstehen, dann kommt wirklich immer mehr Regulatorik, die es dann halt auch oft nicht geschmeidiger macht. Und das verstehen viele nicht, weil irgendwie immer so ist, und dann muss es erst in die Gesetzgebung. Kann man ja vielleicht einfach machen. Ich weiß nicht, wer die Champagnerkorken aufmacht, wenn es um Thema Brandschutz zum Beispiel geht. Da sieht man ja mal, wenn komplexe Themen reguliert werden, beim ersten Projekt ist es dann irgendwie schon wieder nicht richtig passend. Und so ist es halt bei Nachhaltigkeit auch. Also es muss aus den Projekten selber kommen. Und es kann nicht von außen alles aufgezwungen werden. Dann fangen wir an, Sachen umzusetzen, die halt nicht immer sinnvoll sind.
Ich glaube, also es zeigt sich ja überall, wenn man unternehmerisch unterwegs ist. Ja, und man reagiert als Unternehmer nur noch am Ende auf die Pflicht. Also ich werde irgendwann gezwungen. Dann ist man immer der eigentlich am unteren Ende nur noch das abarbeitet und wie in so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung sagt, ja, siehst du, das ist alles schlimm und wir leiden wirtschaftlich darunter. Wenn man vorne dabei ist bei Megatrends und sagt, welche Chancen stecken da für mich drin, was kann ich tun, wie kann ich das für mich nutzen, dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch davon zu profitieren und eben nicht nur, ich sag mal, die Nachteile mitzunehmen, die dann am Ende der nur noch zu spüren bekommt, der sich lange nicht mit dem Thema beschäftigt hat. Also das Ausblenden von Megatrends halte ich unternehmerisch einfach für dumm. Und da sollte man lieber die Energie da reinstecken, zu sagen, das ist der Weg, den wir im Moment gehen. Wie kann ich damit erfolgreich umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es schon heute? Und wie kann ich vielleicht auch der Zeit voraus sein und Chancen nutzen und irgendwo, ja, unberührtes Land vielleicht für mich besetzen thematisch, wo im Moment noch keine Regelungen mich zwingen, dass ich es tun muss, weil dann ja auch alle anderen neben mir stehen und sich damit beschäftigen. Also ich glaube, das muss man unternehmerisch sehen, in der heutigen Zeit, vielleicht auch in der Branche besonders wichtig, wo ja auch viele Herausforderungen bestehen. Und ein Punkt jetzt zum Schluss möchte ich nochmal herausgreifen. Es ist nicht delegierbar. Also ich finde, Zukunft ist wirklich auch nicht delegierbar. Und sich mit der Zukunft im Unternehmen zu beschäftigen, ist Aufgabe des Top-Managements. Da schickt man nicht die Experten hin, da muss man sich selber mit beschäftigen. Komplex und Expertenthemen werden die von allein, wenn man dann ins Detail geht, dann kann man das auch wieder machen. Aber den Schalter im Kopf, die strategische Entscheidung irgendwo im Top-Management, die muss erstmal da getroffen werden. Ob man sich jetzt intern oder extern mit den Themen beschäftigt, spielt keine Rolle, aber man muss sich damit beschäftigen. Und zwar persönlich. Das ist kein Thema, wo man sich mal berichten lässt, sondern das muss man selber durchdringen. Das finde ich ganz wichtig und da würde ich mir wünschen, dass viele viel mehr und viel intensiver einen Teil ihrer Zeit eben genau für diese Zukunftsthemen aufwenden und investieren, damit sie ihre Organisationen zukunftsfähig aufstellen können. Frau Dr. Lemaitre, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Austausch heute. Die gemeinschaftliche Erkenntnis ist, es gibt noch offene Enden und es gibt noch mehr Themen. Also das Thema ist umfänglich und es wäre ja ein Wunder, wenn man es in einer Stunde umfänglich behandeln könnte. Aber ich denke, wir haben ein paar ganz gute Aspekte beleuchtet und Sie haben auch sehr spannend und auch sehr verständlich und nachvollziehbar erläutert, worin die Chancen liegen, welche Möglichkeiten auch Zertifizierung bietet, dass es eher Themen zum Vorteil sind, dass der gesunde Menschenverstand eine große Rolle spielt und dass man am Ende anfangen muss, drüber reden muss, die Leute mitnehmen muss und vielleicht einfach mal ja, machen muss. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Die Chancen suchen, die Risiken nicht so sehr im Blick haben und sich dann Menschen suchen, die ähnlich denken oder Organisationen wie die DGNB suchen, die schon das Denken in Struktur und in Systeme gegossen haben und sich dort mal aufgleisen und ja, loslegen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Auch von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.